Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Klar, da muss man natürlich schnell sein, aber es ist trotzdem so ein bisschen pietätslos.
Eventuell ein weiteres Argument gegen die Monarchie.
Eventuell.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien. Herzlich willkommen auch auf YouTube. Wir reden heute über die aktuelle Folge von House of the Dragon, die heißt Der Herr der Gezeiten, und wir sind
Lisa Oppermann
und Fabian Douglas. Herzlich willkommen.
Hi
Lisa. Das hat ja hervorragend geklappt. Genauso habe ich mir das gedacht.
Sehr schön.
Ja, du warst jetzt schon lange nicht mehr da bei uns. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auf jeden Fall wieder besser und ja, das war echt ein bisschen uncool die letzten zwei Wochen. Ich habe es auch voll vermisst zu podcasten und habe auch alle Podcast-Folgen gehört und mich dann auch mal so ein bisschen geärgert, dass ich jetzt gerade nichts sagen kann dazu, aber ihr habt es natürlich auch sehr schön ohne mich gemacht. Und ja, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, die mir auch gute Besserung gewünscht haben und so. Das war sehr süß, ich habe mich sehr gefreut. Und ja, jetzt bin ich wieder da und bereit zum Podcasten.
Ja, yeah, das freut uns alle sehr. Und das letzte Mal, als wir zusammen einen House of the Dragon Podcast gemacht haben, da, vielleicht erinnerst du dich noch,
damals.
Hat Prinzessin, ja damals, es ist wirklich lang her, also in der Geschichte, denn da hat die Prinzessin Rhaenyra gerade den Prinz Laenor geheiratet.
Oh mein Gott, das ist ja noch mit der alten Rhaenyra,
genau.
Und der alten Alicent.
Richtig, und da, das ist jetzt meine Frage an dich, wie hast du dich denn jetzt hier in dem neuen Setting zurechtgefunden?
Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich weiß nämlich, dass ihr im Podcast meiner Meinung nach gesagt habt, dass ihr euch so voll schnell dran gewöhnt habt und so. Ich hatte tatsächlich in der ersten Folge so ein bisschen, nicht Probleme, aber es war ein bisschen schwieriger für mich, mich an die neue Rhaenyra zu gewöhnen. Ich glaube, das lag daran halt natürlich, dass Millie Alcock damals so gut gespielt hat. Und irgendwie musste man, also ich habe es natürlich rein logisch, wusste ich ja, wer dann wer ist und so, aber rein emotional musste ich mich bei ihr noch dran gewöhnen. Bei Alicent ging das erstaunlicherweise irgendwie ein bisschen besser. Das war ganz witzig. Aber inzwischen ja, bin ich halt voll wieder drin und so. Und jetzt, ich meine, jetzt war ja auch gerade noch mal ein Zeitsprung und so. Also jetzt ist das irgendwie alles, jetzt sind auch ein paar Folgen vergangen. Jetzt habe ich auch Emma Darcy's Rhaenyra als Rhaenyra vollkommen in meinem Bewusstsein aufgenommen.
Da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Möglichkeit, wie wir dann heute drüber in der Folge drüber sprechen können, denn Rhaenyra und Alicent haben ja wieder ordentlich Screentime miteinander und die Beziehung brodelt so vor sich hin, da können wir bestimmt viel drüber reden. Aber bevor wir das machen, erstmal ein wenig Werbung. Anfang September hat Apple das neue iPhone 14 vorgestellt und Google hat eben erst nachgezogen und das neue Pixel 7 präsentiert. Neue Handys sind natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das Versprechen ist, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Das war's von der Werbung, dann wieder zurück zu House of the Dragon. Mir ist jetzt in der aktuellen Folge von House of the Dragon was Schönes aufgefallen, und zwar, als Rhaenyra ankommt nach 6 Jahren Abwesenheit, kommt sie ja an in der Red Keep und wird dort, ja, empfangen, kann man das eigentlich gar nicht nennen. Ja. Und dann laufen sie so durch die alten Gemäuer, und das ist ein richtig schöner Kontrast gewesen zur ersten Folge, wenn du dich noch erinnerst. Mhm. Ne? Da war ja die Red Keep, der rote Burgfried, voller Leben. Und Lichtstrahlen und Leute sind durch die Gegend gelaufen. Alles war fröhlich. Und jetzt war es anders. Ist dir auch aufgefallen, natürlich.
Ja, mir ist das so total aufgefallen. Ich habe dann danach auch natürlich wieder das Inside the Episode geguckt. Und da meinte irgendwer, dass das ja ein bisschen so eine Atmosphäre von so einem Kloster hätte. Und das trifft es tatsächlich total gut, weil Alicent hat ein bisschen umdekoriert. Beziehungsweise nicht nur in der Burg, sondern auch so rein bewusstseinsmäßig. Also es ist sehr viel, also da ist ja dieses riesige Zeichen von den Sieben, also von der Religion der Sieben, und sie trägt auch eine Kette mit diesem Zeichen. Und vor allem, was du, glaube ich, meintest, ist, da ist einfach nichts mehr los in dieser Burg. So niemand rennt da fröhlich rum, und zu Rhaenyras Kindheit oder Jugend, da war ja Party eigentlich im Hof, da war und so Blumen und so auch. Also es war auch bunter, beziehungsweise natürlich auch jetzt rein cinematisch gesehen, wurde es dann auch anders ausgeleuchtet oder anders gegradet.
Genau. Das ist natürlich gewollt von den, von der Inszenierung her und auch von der Regisseurin Geeta Vasan Patel, die hat das bestimmt so absichtlich gemacht. Aber es ist natürlich schon klar, was hier auch transportiert werden soll. Auf der einen Seite eben König Viserys, der ja bekannt dafür war, dass er ein König der Friedenszeiten war und ein König war, der eben gute Laune verbreitet hat und der Streit nicht haben wollte. Und genau wie er oder seine körperliche Gesundheit eben vergeht, desto mehr vergeht auch dieses fröhliche Leben am Hof. Und ja, warum ist jetzt Rhaenyra überhaupt noch nach 6 Jahren Abwesenheit nach King's Landing gekommen? Wer ist es? Ihr Schwiegervater? Ich weiß es gar nicht,
wie Gott.
Die Verwandtschaftsverhältnisse
eigentlich sind. Der Bruder von Corlys.
Andersrum. Nee, also Corlys ist zwar noch nicht tot, aber schwer krank. Und aus irgendeinem Grund meinen die Leute, man müsste jetzt doch nochmal die Erbfolge von Driftmark klären, obwohl das ja eigentlich schon längst sinnbildlich in trockenen Tüchern ist.
Ja, ne? Das ist auch so geil immer in dieser Welt, dass immer so, sobald einer so ein bisschen kränkelt, stürzen sich immer alle so wie die Geier auf halt diese Thronfolgengeschichte. Also klar, da muss man natürlich schnell sein, aber es ist trotzdem so ein bisschen pietätslos.
Ja, eventuell ein weiteres Argument gegen die Monarchie.
Eventuell.
Und was passiert jetzt? Also Lord Corlys hat einen Bruder, genauso wie Viserys auch einen Bruder hat, und der drängelt sich jetzt nach vorne.
Wie heißt er noch? Waymond
oder so, ne? Heißt er, genau. Und der war auch in der Vergangenheit schon, hat er sich ordentlich in den Vordergrund gestellt und war so, erinnerst du dich noch, wo sie, wo der Krieg um die Trittsteine so schief?
Wo die oben da sind, ne? Wo die da ihren Kriegsrat halten und so, da stresst er auch rum.
Ja, genau.
Aber es ist ja alles nur für das Haus, er will sich ja gar nicht in den Vordergrund stellen.
Nein,
es ist nur das valyrische Blut, ja.
Nein, genau, das uns. Okay, und warum ist das jetzt ein Problem? Also das Driftmark ist ja der Sitz von Haus Valyrian, und der geht eigentlich immer an den, ja, an den ältesten Spross der Familie Valyrian. Blöd nur, Laenor ist tot, beziehungsweise gilt als tot. Dementsprechend ist es eigentlich logisch, dass es dann an seinen Sohn geht, nämlich an Jaehaerys?
Nee, ist das nicht Luke, der das dann?
Nee, Luke ist, glaube ich, der Jüngere. Also Luke und Jace, das sind die beiden. Ah, jetzt genau. Es ginge eigentlich an Jace, aber Jace wird ja König.
Genau.
Und deswegen sitzt der dann auf dem Eisernen Thron in King's Landing. Das heißt, der Drift Throne wäre dann vakant, und das geht nicht. Deswegen geht das dann an Luke, an seinen jüngeren Bruder. Und nun, warum hat Waymond was dagegen? Klingt doch eigentlich super.
Tja, komisch, ne? Also, ja. Es gibt ja nur dieses mysteriöse Problem seit eh und je, dass er gegossipt wird, dass Rhaenyras Kinder ja gar kein valyrisches Blut beziehungsweise kein Velaryon-Blut haben. Was ja auch stimmt, aber natürlich offiziell nicht. Und deswegen ist das natürlich Hochverrat, sowas zu sagen. Das dürfte man gar nicht, vor allem nicht in einem Thronsaal.
Ja, der Lord Corlys hat in der vorherigen Folge, war das, glaube ich, hat den schönen Satz gesagt, den wir auch aus dem Trailer kennen. History doesn't remember blood, it remembers names. Und damals wussten wir noch nicht so wirklich, was ist damit eigentlich gemeint. Und jetzt wissen wir es. Lord Corlys war das nämlich, also der war, ist ja auch nicht doof. Der hat ja auch Augen im Kopf und der wird die Gerüchte auch gehört haben. Aber der hat sich gesagt, das ist mir egal, denn die haben unseren Namen als Nachnamen. Und nur das zählt. Waymond sieht das anders. Das haben wir ja auch bei der Seebestattung von Laena gehört, dass er da in seiner Grabrede so diese Betonung auf die Blutlinie und auf die Reinheit des Blutes gelegt hat.
Naja, also er ist auf jeden Fall sehr, sehr, also traditionell in dem Sinne, wie man es eigentlich in Westeros macht.
So. Ja, wie heißen die nochmal aus Harry Potter? Die, so die ein Death Eater ist er so ein
Todesser,
bisschen, ne?
Ja, ja, stimmt. Ja, habe ich auch
so
gedacht.
So ein Todesser. So ein bisschen so vom Spirit her. Und deswegen ist ihm das eben ganz besonders wichtig, dass er auf dem Drift Throne sitzt. Und deswegen sind sie alle nach King's Landing gekommen. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, dieses Umdekorieren von King's Landing, das ist ja wahrscheinlich von Alicent, das hat ja auch noch einen Hintergedanken, ne? Das ist ja nicht nur so, dass sie halt sagt, okay, ich mach's mir jetzt hier schön, sondern
ja, sie, ne? Also sie, meinst sie, du jetzt wegen der damit, Seven, oder?
Ja, genau. Was, weißt du das?
Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Ich habe nur, was ich nur gedacht habe, ist halt, dass sie natürlich dadurch auch, also erstmal symbolisieren die Religion der Sieben ja auch so eine gewisse also die Religion der Seven ist natürlich sehr konservativ auch und spiegelt nochmal dieses Konservative wider, was Alicent ja auch in den Folgen zuvor immer schon gesagt hat, wenn es auch ein bisschen unpassend war teilweise, dieses halt, wo ist die Ehre, wo ist das Pflichtgefühl und so.
Und vor allem sind die Sieben, haben eine relativ eindeutige Haltung, wenn es um Inzest geht und wenn es darum geht, seine Verwandten zu heiraten.
Ja, die finden das nicht so gut, oder?
Nee, es kommt nicht so gut
da
an.
Daher kam doch dieser ganze Aufstand auch mit, stimmt, das war während der Harris und Maegors Zeit und so, ja auch voll der Stress mit denen, ne?
Genau. Und Maegor hat es da ja voll übertrieben, hat, glaube ich, 3 Frauen gleichzeitig geheiratet und das war also doppelt schlimm. Weil, also Inzest ist schlimm, aber auch mehr als eine Frau haben ist auch schlimm. Deswegen
stimmt,
haben sich
ja,
da die Sieben, gab es da so diesen Religionskrieg.
Aber das ist doch voll unlogisch, weil Alicent verheiratet doch auch ihre Kinder jetzt.
Ja, well,
nichts ergibt mehr Sinn.
Nichts
Alicent
ergibt mehr Sinn.
Was
genau, das
tust
ist sowas,
du?
Was, ich weiß gar nicht, ist das schon passiert oder wird das noch passieren? Also in den Büchern ist es schon passiert.
Also es wird, da sagst du was. Also auf jeden Fall, ja, nee, also wir haben ja auf jeden Fall noch keine Hochzeit gesehen. Es wird halt immer so davon gesprochen, dass die beiden halt so betrothed sind irgendwie. Also dass die halt verheiratet, also zusammen dann sind, aber.
Genau, wen meinen wir? Wir meinen Prinz Aemon, nee, Aegon, der Ältere und seine Schwester, Prinzessin Helena. Die sollen miteinander verheiratet werden, oh je. Also insofern stimmt, du hast vollkommen recht, das habe ich ja vergessen. Insofern ist es sehr heuchlerisch von Alicent.
Es kann natürlich auch sein, also zum Beispiel, also okay, eigentlich glaube ich es nicht, aber zum Beispiel im Buch ist es so, bei Aegon dem Eroberer, dass da die Seven auch in so ein Auge zugedrückt haben, aber das lag halt daran, dass er ja sozusagen aus dieser Mission rausgehandelt hat, die 7 Königreiche zu vereinen und so. Und da gab es, glaube ich, auch schon Stimmen, die halt so waren, so, meine Schwestern. Aber später kam die Kirche dann ja zurück. Und ich weiß nicht, ob was Alicent dann. Also ich meine, sie steht ja eindeutig super gut mit der Religion der Sieben. Aber wieso die das dann akzeptieren? Vielleicht erfahren wir das ja noch.
Ich glaube, ich weiß jetzt, was warum. Und zwar, also dieses Bruder-Schwester-Heiraten, Inzest, ist zwar tatsächlich in der Religion der Sieben verpönt oder eine Todsünde oder was auch immer. Aber die Targaryens sind quasi davon ausgenommen. Denn es wird gesagt, der Nachfolger von König Maegor hat das deutlich gemacht. War doch Jaehaerys, oder?
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Und zwar ging es darum, dass die gesagt haben, ja, so der Glaube der Sieben, da darf man das nicht. Aber wir kommen ja gar nicht aus Westeros. Wir kommen ja aus dem alten Valyria. Und da gibt es andere Bräuche. Und dementsprechend ist das nicht Todsünde, wenn wir das machen.
Aber vor Maegor, so wie hießen denn noch, Aenys und die anderen Leute da, die waren ja auch alle Targaryens natürlich, logischerweise. Und da wurde sich ja auch beschwert von den. Oder meinst du, es ist erst ab Maegor so etabliert?
Nach Maegor wurde das, so zumindest steht es in dem Buch Feuer und Blut drin, dass danach so eine Kampagne gefahren wurde. Und
eine Marketingkampagne.
Ja, so genau, da haben sie das ein bisschen positiv umgemünzt. Aber jetzt ist mir noch was eingefallen, also Inzest ist ganz schlimm, aber Ehebruch ist auch ganz schlimm. Und ich glaube,
das
will Alicent der Rhaenyra hier so reindrücken, weil das ja so ein offenes Geheimnis ist, dass sie eben, während sie mit Laena verheiratet war, Kinder mit einem anderen Mann gezeugt hat, was ja Ehebruch ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal einer der Gründe, warum eben der Glaube der Sieben so allgegenwärtig jetzt ist in dem Roten Burgfried.
Ich glaube aber auch, dass es natürlich auch so ist mit Alicent. Also sie hat sich dann ja sozusagen als Erwachsene auch mit mächtigeren Männern, sage ich mal, weiterhin umgeben. Aber die Religion der Sieben ist natürlich so eine Institution und sich der so nahe zu stellen, ist natürlich auch generell vorteilhaft, wenn es um Macht in ja Westeros oder halt dann in King's Landing geht.
Stimmt, ja. Also das haben wir ja schon in der vorherigen Folge festgestellt, dass Alicent sich sehr schlau anstellt, dass sie sich mit sehr vielen mächtigen Männern umgibt und oder zumindest von diesen Männern auch ziemlich gepusht wird. Und wenn sie sich dann auch mit dem Glauben gut stellt, ist das kein dummer Move. Apropos dummer Move. dann kommen wir doch endlich zu der Szene im Thronsaal. Und zwar, es wurde auch wurde auch sehr schön vorbereitet. Mhm. Also wir haben da die Szene mit Rhaenys und Rhaenyra im alten Godswood von King's Landing, wo ja nochmal deutlich wird, dass Rhaenys Rhaenyra nicht helfen wird. Mhm. Sie ist wahrscheinlich unter anderem auch deswegen sauer, dass es ja dieses Gerücht gibt, dass Rhaenyra Geld bezahlt hat, um ihren Mann loszuwerden, um Laena loszuwerden.
Ja, das wird ja auch nochmal angesprochen von Rhaenyra, ne? Genau.
Genau. Wenn sie wüsste, ne? Aber das kann
das hat mir, sorry, ich war ja nicht da, ne? Aber es hat mir so das Herz gebrochen. Ich meine, good for Laena und seinen Dude, dass sie da halt jetzt in Frieden irgendwo hoffentlich leben. Aber so diese Szene, wo Rhaenys so einfach aus vollstem Herzen diesen Trauerschrei da vorm Feuer gemacht hat, ich fand nur so, nein, dein Sohn lebt noch, aber das war schlimm.
Anyway. Ich habe mich auch gefragt, ich meine, das sind ja alles erwachsene und schlaue Menschen, ob man das denen nicht sagen könnte. So, hey, so by the way, euer Sohn lebt noch.
Ja, ich glaube halt, der Deal mit Laena war halt so ein bisschen, dass der dann halt mit diesen ganzen Thronsachen und so in Ruhe gelassen wird. Und wenn die halt denen dann sagen, yo, dein euer Sohn lebt noch, dann kommen die ja wahrscheinlich dann an und sind so, wir müssen ihn finden, weil er ist unser Erbe und jetzt muss er wieder Thronsachen machen. Und
verstehe.
Das könnte natürlich sein. Aber das, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, weil ich ja nicht bei der Podcast-Folge dabei war. Aber jetzt wollten wir uns ja eigentlich dem ominösen Thronsaal widmen.
Ja. Denn ich fand das so gut, also vorbereitet, diese Szene. Und es war ja tatsächlich so eine Spannung, die auch dann, also wir sehen ja tatsächlich in der Folge ein Gewitter, das sich entlädt. Mhm. Und genau so war das ja auch mit der Spannung, die tatsächlich ja schon fast greifbar war. Und die dann kulminiert in dieser Farce, wie Rhaenyra das ja auch so schön sagt, dass eben die Erbfolge, die ja schon längst geklärt ist, dass die hier nochmal, angesprochen wird.
Die muss gefühlt auch jede zweite Folge wieder geklärt werden, weil, keine Ahnung, Viserys keine Ansage macht, weil Leute dumm sind.
Genau, und es ist halt eben auch so cool, dass sich, wie sehr sich sowas dann auch innerhalb von nur wenigen Sekunden komplett wechseln kann, denn es ist ja so, also, Rhaenys sagt Rhaenyra, ich unterstütze dich nicht. Sie weiß, dass die ganze Sache wird gesettelt von Alicent und von Sir Otto Hightower. Mhm. Und die sind alle gegen sie. Und das, also sie hat da richtig schlechte Karten in der Situation. Und dann passiert eben was, womit ja irgendwie keiner gerechnet hat. Ich glaube, niemand, der da im Thronsaal ist, hat damit gerechnet. Mhm. König Viserys hat nochmal einen großen Auftritt.
Das war so cool, die Szene. Und ich musste so lachen, als ich die Gesichter von Otto und Alicent gesehen habe. Die waren einfach nur so, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob du diese TikTok kennst mit diesem Shit-Sound. Nee, sorry. Das ist jetzt natürlich immer schwer, sowas Visuelles dann einen Ton zu beschreiben. Und da werden auf jeden Fall auch immer so schockierte Gesichter zu eingeblendet. Und ich muss das mal so schneiden mit diesen Gesichtern und diesem Sound. Ja. Weil ich habe wirklich laut so gelacht vor meinem Fernseher. Es war natürlich sehr.
Und es ist ja auch deswegen, also hier nochmal, also wie gut das alles vorbereitet wird, er kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern wir haben ihn davor ja auch gesehen. Er hat mich so ein bisschen an Gus Fring aus Breaking Bad erinnert. Weißt, Spoiler, I guess. Weißt du, wo man ihn das letzte Mal sieht, fehlt ihm ja auch die Hälfte von seinem Gesicht. So, mehr oder weniger
das
so
weiß
sieht
ich
er
nicht.
Auch aus.
Ich habe gedacht, er sieht aus wie diese White Walker-Memes, die es immer schon gab, die letzten Folgen, dass Viserys immer mehr zu so einem White Walker wird.
Stimmt.
Und jetzt,
zu Gollum.
Ja, zu Gollum, genau.
Jetzt sieht er noch schlimmer aus als Gollum.
So krass, ja.
Aber er schafft es tatsächlich noch. Also eigentlich ist es ja mitleiderregend, aber durch die Musik wird das Ganze ja so geframed, dass das sowas Kraftvolles hat, sowas Machtvolles.
Ja, war es irgendwie auch. Es ist eine Mischung aus eigentlich Mitleid, aber irgendwie auch, erhebt Also er macht einfach nochmal, er nimmt seine ganze Kraft zusammen, um nochmal diesen Königs-Move zu machen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon ansprechen wolltest oder ob das jetzt dein Ansprechplan crasht, aber was ich richtig krass fand, war auch die Szene mit Daemon, als Daemon Viserys den Thron hochgeholfen hat und dann Viserys Krone runterfällt und Daemon ihm die dann noch so aufsetzt und so.
Ja, das ist eine echt schöne Sache.
Full Circle.
Ja. Und dann wird Vaym, wie heißt er? Moment, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. Ich finde den Namen so weird.
Vaymond. Offiziell heißt
er so. Ich musste mir das echt mehrfach aufschreiben, weil ich mir das nicht merken kann, weil das ist einfach ein Name, der.
Es ist eine Mischung aus Viserys und Daemon.
Genau. Und der zeigt halt mal wieder, warum er bisher in der Welt der Politik es nicht weit gebracht hat.
Ja.
Sein Claim ist eben, hat sich innerhalb von wenigen Momenten eben aufs Gegenteil gekehrt, hatte super Aussichten. Jetzt ist König Viserys wieder da und hat sich das alles erledigt. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, ich ziehe jetzt zurück, nein, er muss noch.
Oh, es war so blöd einfach. Also ich saß wirklich, da saß ich auch vorm Fernsehen, war so, als er das gesagt hat, was du jetzt vielleicht sagen willst, was er gesagt hat. Aber ich fand
nämlich, also den eigentlichen Grund, warum er diesen Anspruch erhebt, ist, dass er es sagt, er spricht es nochmal aus, das sind ja Bastardkinder, also die haben gar keinen Anspruch.
Er hat es einfach gesagt.
Er hat es gesagt, dann zack, Kopf ab.
Hochverrat.
Ja. Das war auch
schon wieder so ein Classic Daemon Ding. Das habe ich wirklich nicht erwartet so schnell. Also, das kam ja auch so von Daemon, hat Daemon ja auch gar nicht gesehen.
Nee, er hat ihn von hinten erschlagen.
Ja, auf einmal wurde sein Kopf so wie bei Fruit Ninja einfach so halbiert irgendwie.
Oh, und die Zunge, die dann da so raushing und Daemon dazu so, ja, die Zunge kann er behalten.
Ja, Daemon einfach.
Das war also tatsächlich ein Badass Moment. Würde ich jetzt mal so sagen, auch wenn das natürlich eigentlich sehr uncool war.
Ja, wie alles, was Daemon irgendwie macht eigentlich. Also irgendwie, aber er ist trotzdem Daemon. Ja,
ja und dann gibt es, ich nenne es mal das letzte Abendmahl. Auf Wunsch von Viserys setzt sich die Familie nochmal zusammen, um eine große, glückliche Familie zu spielen. Auch hier wieder, also so gut einfach, weil ich meine, es ist eigentlich eine super simple Szene. Mhm. Also wie oft, in jeder Serie gibt es ja irgendwie eine Szene, wo sich eine Familie zusammensetzt, um irgendwie Abend zu essen. Und im Prinzip ist es genau das, eine Familie sitzt zusammen und isst zusammen Abend. Aber hier sind halt wieder so viele, viele Sachen, die gleichzeitig passieren und so viele Spannungen, die in der Luft liegen und so viel Charakterdrama, was passiert, dass das tatsächlich auch Spaß macht, dem Ganzen zuzugucken, finde ich.
Ja, ich muss auch ganz zu Anfang nochmal sagen, dass, ich glaube, das haben wir ja schon ja so gesagt, das ist so das letzte Mal von Viserys, so mehr oder weniger, das letzte Abendmal. Dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ganz am Anfang der Szene gibt's einen Shot, der exakt so aussieht wie eine Illustration von Feuer und Blut, wo Alicent und Rhaenyra an dieser Tafel sitzen. Man sieht nur die beiden und dazwischen ist so eine Lücke. Mhm. Wo dann quasi später Viserys hinkommt. Das ist wirklich fast genauso, außer dass die, glaube ich, im Buch noch so ein bisschen sich voneinander wegdrehen oder so. Und dann bin ich kurz ein bisschen ausgerastet, aber ich glaube, es ist einfach wieder nur eine Aktion von mir, um Otto Hightower zu haten. Weil ich habe gedacht, okay, das letzte Abendmahl. Wer sitzt beim Abendmahl eigentlich, wo sitzt eigentlich Judas? Dann habe ich das gegoogelt und festgestellt, dass sozusagen, wenn man das jetzt auf Alicent und Rhaenyra überträgt, dass er sozusagen eigentlich nicht direkt, also er sitzt quasi neben Alicent in dem Fall, aber dazwischen hängt noch so ein Dude. Und ich muss sagen, leider in den meisten Einstellungen ist dazwischen niemand, außer einmal, da steht, glaube ich, so der Guard ein bisschen zwischen denen. Also sozusagen Alicent, ein Guard und dann Otto Hightower, also aka Judas. Und ich habe es natürlich als Chance genutzt, um eventuell Otto Hightower mit Judas zu verknüpfen, aber vielleicht ist es auch ein bisschen weit hergeholt. Ich habe nur drüber nachgedacht und es gegoogelt. Ja,
ich glaube, das wäre zu on the nose gewesen, also dass in der Serie dieses bekannte Gemälde nachgestellt hätten. Das wurde auch, glaube ich, schon so oft gemacht.
Ja, aber mein Kopf ist auf jeden Fall zu drei Schlüssen weiter nach da reingesprungen. Aber die Szene war wirklich voll von Dingen.
Voll von Dingen, ja.
Ja.
was ich halt auch so cool fand, ist, dass, also Paddy Considine, was der abliefert in der Folge, ist der Hammer. Denn Viserys Also nicht nur, dass er sich hier alle Kraft, die er noch hat, aufbringt, um sich nochmal auf den Thron zu setzen, um das dann mit Briftmark zu regeln. Nee, auch hier nochmal nimmt er seine ganze Kraft zusammen und versucht, die Familie zusammenzubringen. Und es funktioniert. Also
ganz kurz.
ganz kurz, ja. Also Alicent und Rhaenyra erheben nochmal das Glas und prosten sich zu und schaffen es tatsächlich auch, sich nochmal unvergiftete Komplimente zu geben. Was echt ein schöner Moment war.
Aber ich finde auch, irgendwie habe ich in der ganzen Folge wieder gedacht, dass, um jetzt nochmal kurz auf Alicent und Rhaenyra einzugehen, bei der Szene war es natürlich sehr eindeutig, aber ich habe über die letzten Folgen, wo ich jetzt nicht da war, habe ich auch so sehr viel gelesen halt, also natürlich alles verfolgt und so, und auch bei House of the Dragon, bei Instagram und so immer in den Kommentaren gelesen, wie die Leute die Folge so fanden und so. Und ich habe halt super viel eindimensionalen Hate für Alicent gesehen. Und ich habe mich gefragt, oder ich habe so gedacht, das ist eigentlich total interessant, weil wir ja besonders in den ersten Folgen gesehen haben, wie Alicent überhaupt zu der Person geworden ist, die sie jetzt ist und warum, woher das kommt, dass sie halt bestimmte Entscheidungen trifft und sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Das wurde auch nochmal in der Inside the Episode diesmal gesagt, dass es halt, ja, dass sie halt ihr Leben lang eigentlich durchs Patriarchat gelenkt wurde und halt aufgrund dessen halt auch bei sowohl Alicent und auch Rhaenyra ja diese Fehde entstanden ist. Und die hatten ja einfach diese Freundschaft. Und sozusagen deswegen finde ich es eigentlich sehr interessant, dass manche Leute das so, weiß ich nicht, so schnell vergessen haben, dass Alicent, also ich meine, also Rhaenyra und Alicent sind ja beide nicht, eine ist gut und eine ist böse so. Die sind ja sehr, also die Charaktere haben ja sehr viele Layer sozusagen, wobei man vielleicht sagen kann, dass Alicent ist so ein bisschen, also das habe ich diese Folge mich auch gedacht, Alicent ist so ein bisschen von sich sehr lenken lassend, ein bisschen schwächer zu, sie muss Stärke zeigen, also seit diesem Green Dress Moment geworden, und Rhaenyra musste von Anfang an quasi so diese quasi Schachfigur in diesem Spiel von dem ganzen Königreich. Und musste von Anfang an in ihrer Kindheit schon irgendwie diese Rolle so nach außen strahlen und so eine gewisse Stärke vermitteln. Und jetzt sehen wir sie ja zum Beispiel am Bett bei Viserys, wo sie eigentlich sagt so, ich dachte, ich will das, ich will Königin werden, aber das ist viel zu anstrengend. Ja. das ist halt diese Komplexität der Beziehung der beiden und auch die Komplexität ihrer Charakterzüge wird in der Folge nochmal wurde für mich super deutlich. Also ich hatte da mehrere Szenen. Es gab, glaube ich, auch eine Szene, wo sie dann am Ende dieses Abendmahls so ihre Hände gehalten haben. Mhm. Und davor haben sie auch, ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel, ich glaube, wo Alicent Rhaenyra so zum ersten Mal begrüßt, da reden die ja auch, also da hat man auch mal diese Anklänge von dieser Freundschaft von früher irgendwie. Ja.
Was ich ja ganz interessant finde, weil die beiden Schauspielerinnen ja diese Szenen nie hatten. Ne?
Also ja, das stimmt.
Dass sie das trotzdem schaffen, uns irgendwie so zu zeigen, dass diese beiden Figuren eine Geschichte miteinander haben und eine Vergangenheit, eine gemeinsame Vergangenheit, obwohl die beiden Schauspielerinnen ja in Folge, was war es, Folge 5 oder Folge 6 zum ersten
Folge
Mal?
Folge 6, glaube ich.
So ja. In dieser Figurenkonstellation aufeinander getroffen sind. Also auch nochmal hier Respekt an die beiden Schauspielerinnen, dass die das so gut
auch
machen.
Ja, Olivia Cooke, ich habe auch jetzt zum ersten Mal so Interviews von den beiden, also Olivia Cooke und Emma Darcy gesehen. Und vor allem Olivia Cooke ist einfach so, die spielt eine komplett andere Person als ihre neutrale Persönlichkeit. Also sie ist so ein bisschen so typ und macht die ganze Zeit irgendwie Witze und ist so ein bisschen awkward und so. Und dann kompletter Szenenwechsel halt. Ich glaube, man nennt es Schauspielerei, ja.
Mir sind noch zwei Sachen bei dem letzten Abend mal aufgefallen. Also zum einen, also dieser schöne Moment und kurz sieht es eben so aus, als würde wieder alles gut werden. Aber es ist dafür schon zu spät. Also die beiden Mütter haben so diesen Hass oder diesen Misstrauen, der ihnen von außen, vom Patriarchat so eingetrichtert worden ist, an ihre Kinder weitergegeben. Und das merken wir halt auch wieder hier in dem letzten Abendmahl, dass eben Aemond, der Einäugige, so diesen vergifteten Trinkspruch vom Stapel lässt, der im Englischen echt gut funktioniert, aber ich glaube auch im Deutschen, dass eben, er sagt ja, ja, die sind so weise und sie sind so schön und sie sind so stark.
Ja, vor allem diese Kunstpause, bevor er das Wort sagt.
Ja, ja, so, das, so dieses, oh, mach das. Mhm. Und was er natürlich damit meint, ist, dass er da halt so ganz offensichtlich wieder anspricht, dass sie eigentlich aus dem Haus Stark sind, also aus, beziehungsweise aus dem Haus Strong, im Deutschen das Haus Stark.
Ich weiß gar nicht, echt? Wie sie das heißen, eigentlich machen. Heißen nicht Kraft auf Deutsch oder so?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die müssen eigentlich anders heißen, weil es gibt ja das Haus Stark im Norden. Insofern, das würde sich ja doppeln. Aber ich habe es ja vorhin noch, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich das Kapitel nochmal nachgelesen. Und da sagt er in seinem Trinkspruch tatsächlich, spricht er von Kraft.
Ah, okay.
Von Stark. Er sagt Stark. Hm. Und insofern funktioniert es tatsächlich im Englischen, du hast recht, es funktioniert im Englischen besser.
Ja, ja, weil, aber trotzdem so oder so mega doofer Move.
Ja. Gut, aber ich meine, ist halt jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn die von Kindesbeinen auf eben diese Rivalität, denen so eingetrichtert worden ist. Und das zeigt eben auch, selbst wenn sich die beiden Mütter noch zusammenraufen, ist es eigentlich zu spät. Und das wird eben weitergetragen an die nächste Generation.
Das Gift zieht sich so durch diese Familie und wird verbildlicht quasi an Viserys Verfall irgendwie. Ja.
Und dann ist mir noch was Schönes aufgefallen. Und zwar, es ist dir bestimmt auch aufgefallen, dass während Viserys Rede so eine ganz spezielle Kameralinse verwendet wird. Die gleiche Kameralinse wurde davor auch verwendet bei der Szene von Rhaenys in dieser Gruft. Und die Linse sorgt dafür, dass alles so extrem unscharf wird
die
Figur.
Mhm.
Und auch so verzerrt, so ringmäßig verzerrt. Und es sieht tatsächlich durch die Beleuchtung so aus, als sei es auch so in den Ecken sehr schwarz, sehr dunkel. Und also jetzt wollte ich mal damit darüber sprechen, weil ich weiß jetzt nicht genau, was damit ausgesagt werden sollte. Es wurde leider in der Inside the Episode-Folge nicht angesprochen. Aber was glaubst du denn, was die Kamera uns damit erzählen wollte?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das bei Rhaenys aufgefallen in der Szene, dass das irgendwie so einen leicht wobbligen Effekt hatte. Aber bei Viserys war ich jetzt ein bisschen zu beschäftigt, da auf sein nicht vorhandenes Auge zu achten oder so, glaube ich. Da muss ich sagen, ist es mir gar nicht so aufgefallen. Ich kann mir vorstellen, dass das sowas aussagt wie abseits, also quasi in Viserys Zentrum, also du hast ja schon gesagt, er bringt ja so ein bisschen die Familie zusammen, das alles, das geht ja wieder den Bach runter, nachdem er das Zimmer verlassen hat, aber quasi in seiner Vision ist diese Familie, oder durch sein Mitwirken hat diese Familie diesen gewissen Zusammenhalt, aber außerhalb dieser, in der Peripherie von diesem Ganzen ist halt alles unsicher, oder wenn es jetzt wirklich dunkel war am Rand, halt auch so ein bisschen dem Untergang geweiht. Also Viserys ist halt dieses zusammenhaltende Element und nach außen hin, außerhalb von ihm
wird's dunkel.
Ja.
Sinnbildlich. Ja, so, ja, also so ähnlich habe ich das auch interpretiert.
Eine kunstwissenschaftliche Analyse.
Die kunstwissenschaftliche
Analyse. Genau.
Also, und man könnte jetzt theoretisch auch sagen, verbindet das irgendwie Rhaenys und Viserys miteinander? Ich meine, sind sie? Sie sind ja auch miteinander verwandt. Und denke mal, hier wird auch nochmal ihre Verbindung miteinander hervorgehoben. Sie werden durch diese Kameralinse so auch vereinzelt, also von der Umgebung her abgetrennt. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja noch eine tolle, stichhaltige Analyse, warum oder was mit dieser Kameraeinstellung ausgesagt werden sollte.
Da bin ich auch gespannt auf eure
Kommentare. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, da wäre ich sehr gespannt, was ihr dazu meint. Ja, wir haben jetzt sehr viel über Viserys geredet und eine Sache gibt es noch, nämlich den Tod von Viserys. Also er hat alles richtig gemacht. Er hat die Erbfolge von Driftmark geklärt. Er hat und damit eben den Claim von seiner Tochter gestärkt, so wie er das ja eigentlich auch wollte. Er hat bei seinem letzten Abendmahl nochmal dafür gesorgt, dass ein letzter Funke Hoffnung doch noch da ist, dass das Ganze positiv ausgeht. Ja, und dann reißt das mit dem Arsch wieder ein, wollte ich sagen.
Aber was? Dann,
naja, also du weißt, was ich meine, oder? Also er liegt dann ja im Bett. Alicent, er bekommt dann also Mohnsaft zu trinken. Das ist ja ein starkes Opioid, also eine Droge, um seine Schmerzen eben zu lindern. Und dann versucht er so die Unterhaltung, die er davor mit Rhaenyra hatte, fortzuführen. Also er glaubt in seinem Drogenwahn und in seinen Schmerzen, er spricht mit Rhaenyra, aber er spricht in Wirklichkeit zu Alicent.
Das fand ich aber auch, weil du eben meintest, dass diese Thronsaal-Szene so gut vorbereitet wurde. Ich finde, auch diese Szene wurde gut vorbereitet, in dem Sinne, dass er ja in der Szene zuvor denkt, es ist Alicent, die ans Bett kommt, und dann ist es Rhaenyra, sodass er jetzt sozusagen in der Szene darauf jetzt halt denkt, ich habe gelernt, das könnte auch Rhaenyra sein am Bett. So, das kommt ja gar nicht so aus dem out of the blue,
aus dem Nichts. Er hat ja auch davor schon oft Leute durcheinander gebracht. Und was ich eben so meinte, dass mit dem Arsch, dass er das jetzt alles wieder einreißt. Denn was sagt er? Also er faselt so vor sich hin, er spricht eben von der Prophezeiung von das Lied von Eis und Feuer, der Prinz, der erwartet wurde, the Prince that was promised. Und er spricht dann von Prinz Aegon. Ja, das ist halt auch der Nachteil, wenn man so als seine Nachkommen, wenn die alle gleich heißen.
Ja, dann weiß man nicht so genau, sehr viel Raum für Missverständnisse.
Sehr viel Raum für Missverständnisse. Also er meint eigentlich Aegon the Conqueror, also Aegon den Eroberer, der ja diese Vision hatte. Und bei Alicent kommt es so an, als würde er ihren Sohn meinen.
Ja, ich glaube, erst war halt Alicent so ein bisschen, war sie so, was willst du jetzt von mir, Viserys? Aber am Ende sagt sie ja noch sowas wie, habe ich es mir aufgeschrieben, Moment, I understand my king, also ich verstehe dich, also sie, mein König.
Ja, also er sagt so, you must do this, du musst es tun. Es ist auch nicht so konkret, also wenn man jetzt man hätte auch sagen können, okay, der ist einfach im Delirium und redet jetzt irgendwelchen Quatsch. Aber nein, sie meint, es ist ein Befehl, wie du sagst, ne? My King, also sie fasst das als Befehl auf.
Nee, erst war ich mir gar nicht so sicher, ob sie das jetzt überhaupt verknüpft hat oder ob sie dieses Missverständnis sozusagen, diesen Raum gibt. Aber jetzt nach diesem Zitat am Ende mit, ich hab's verstanden, bin ich so, ja, wahrscheinlich hat jetzt Viserys es verkackt und Alicent sieht in diesem, man muss doch reflektieren, dass er doch todkrank ist und das vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt und so. Also wenn jetzt Alicent das wirklich so Wort für Wort ernst nimmt, aber klar, das.
Naja, sie weiß halt nicht, was damit eigentlich gemeint ist, weil Viserys hat ja ihr gegenüber noch nie von dieser Prophezeiung gesprochen. Das hat er ja nur zu Rhaenyra gesagt. Ja. Das ist ja ein Geheimnis. Insofern, ja.
Ja, ich kann schon verstehen, dass sie das natürlich dann sofort auslegt auf ihren Sohn, weil es natürlich sie ja alles dafür tut, dass eben genau das passiert, dass ihr Sohn diese Rechtmäßigkeit hat. Und wenn da jetzt sowas, was da dahingehend interpretierbar ist, auf einmal vorher erscheint, nimmt sie dann vielleicht diesen
Streift das beim Schopf.
Ja, genau.
Ja, damit ist eigentlich, also das haben wir ja schon in der Folge davor gesagt, es ist eigentlich klar, wie das Ganze ausgeht, aber es ist eine Tragödie. Es ist schon irgendwie tragisch. Es gibt die ganze Zeit, wird von allen Leuten versucht, also auch von den Leuten, die es wirklich zu sagen haben, wird hier ein Ausweg gesucht, dass das Ganze noch gut endet. Aber Pech oder Umstände oder halt irgendwelche fiesen Intriganten im Hintergrund sorgen eben dafür, genau, dass das Ganze dann doch eskaliert. Und ja, und wie es dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, ne?
Ja, also ich muss erstmal sagen, das finde ich einer der unglaublich guten Sachen an der Serie, dass halt dieses ganze Konstrukt von diese Menschen agieren auf die Art und Weise und dass die Serie einfach zeigt, wie das so zustande kommt und wie diese Welt diese Leute formt. Das finde ich so unglaublich cool zu sehen. Und man merkt das ja, ich bin halt so begeistert von der Serie und ich bin super gespannt auf die nächste Folge, weil ich ja, jetzt kommt kein Spoiler, aber ich sag's nochmal wie jede Folge, ich lese ja das Buch auch und ich habe halt schon die Stelle von Viserys Tod gelesen und ich weiß, was passieren wird und es werden Dinge passieren.
Ja, kein Spoiler da. Aber wo du das Buch nochmal ansprichst, nochmal ganz kurz, denn das, was wir jetzt hier in über 50 Minuten gesehen haben, das wird ja im Buch selber auf, weiß nicht, zwei Seiten, also auf wenigen Seiten abgehandelt und auch gar nicht so dramatisch, wie wir das jetzt hier in der Serie gesehen haben. Zum Beispiel die Szene im Thronsaal gibt es so nicht. Waymond wird schon vorher erschlagen. Die Szene mit dem Abendmahl gibt es zwar, es wird zwar gesagt, da wird ein Abendmahl abgehalten, aber das Ganze ist gar nicht so ausformuliert im Buch. Und auch die Szene am Totenbett von Viserys, die gibt es im Buch nicht. Also der stirbt halt einfach. Und das finde ich, also will ich noch mal sagen, wie toll das ist, eben, dass, obwohl es quasi eine Buchvorlage gibt, die Autorinnen und Autoren aus dieser Vorlage, aus dieser sehr dünnen Vorlage, ja wirklich das Beste rausholen.
Ja, und dass sie halt diese Vorlage so, also sozusagen da auch so viel Respekt vorhaben quasi. Und ja, aber auch schon in der ganzen Serie ist mir nämlich auch nochmal aufgefallen, dass diese Beziehung zwischen Allison und Rhaenyra viel nuancierter ist in der Serie als im Buch, weil da ist es teilweise sehr, sehr plakativ und sehr, sehr einfach gehalten. So, ja, die hassen sich und Ende, so ungefähr.
Ja, sogar noch schlimmer. Ich hab's in der Folge davor ja gesagt, die hassen sich, weil Rhaenyra ist dick und Allison ist dünn. Und deswegen fand ich jetzt nicht so doll. Gut, dass sie das in der Serie anders gelöst haben. Ja, das stimmt. Kleiner Seitenhieb auf das Buch. Bitte verzeiht mir, Buchfreunde. Aber
das war nicht so der beste Jam da.
Nee, man muss auch schon mal sagen, wenn was gut adaptiert oder sogar besser adaptiert wurde. Ja. Und in diesem Fall finde ich, sie holen wirklich das Beste aus diesem Buch raus. Fairerweise muss man natürlich sagen, es ist ja nicht als Roman gedacht, sondern als Fake-Geschichtsbuch. Mhm. Ist uns schon klar. Aber was aus diesem Fake-Geschichtsbuch rausgeholt wird, ist halt echt fantastisch. Und jede Folge wieder ein Ereignis. Mhm. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir zusammen die besprechen können.
Ja, Lisa. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Das ist echt jede Woche so, dass so immer, wenn ich die aktuellste Folge geguckt habe, will ich gleich weitergucken und dann muss ich wieder eine Woche warten.
Ja, genau. Aber so haben wir eben die Möglichkeit, einen Podcast darüber zu machen.
Ja, das stimmt.
Wir haben die Möglichkeit, uns zuzuhören beziehungsweise uns zuzugucken.
Das ist doch schön.
Ja, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch fürs Zuschauen. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.